Okay, ich habe jetzt nicht so eine sehr lange Lehre vorbereitet, sondern wir waren dann noch in die Praxis kommen. Und weil wir haben schon viel Lehre gehört, aber wenig umgesetzt. Also muss ich mal irgendwas ändern. Und zwar will ich nochmal zurückgreifen von vor 14 Tagen, wo wir davon gesprochen haben, dass wir dass wir einen hohen Priester haben, der im Himmel für uns eintritt. Nämlich der Dienst von Jesus Christus geht im Himmel weiter für uns. Ja, es gibt im Himmel genauso ein Mishkan, ein Zelt der Begegnung, einen Tempel, wie wir in der Offenbarung sehen. Und dort wirkt Jesus genauso weiter als hoher Priester im Himmel. Wir sind seine Könige, Priester auf der Erde. Aber es ist ganz wichtig, dass wir diesen Blick behalten, dass er beständig im Himmel für uns eintritt. Ja? Und der Sick hat es letzte Woche nochmal vertieft, diese Thematik, dass Gott einen Charakterzug hat, den wir Barmherzigkeit oder herzliches Erbarmen nennen, in dem Gleichnis vom, manche sagen verlorener Sohn, aber manche sagen auch vom barmherzigen Vater. Das passt vielleicht doch besser. Ja? Und wir wollen heute mit dem, was Gott uns geschenkt hat, nämlich diesen Fürsprecher, einen anderen Art von Fürsprecher, der nicht im Himmel ist, sondern hier auf der Erde in uns, wollen wir heute weiterverfahren. Aber ich möchte nochmal zurückgreifen. Wir haben ja darüber gesprochen, dass Jesus im Himmel für uns eintritt als Hohepriester, dass er der Hohepriester unseres Bekenntnisses ist, dass diese ganzen Dinge nicht automatisch geschehen, weder unsere Sündenbekenntnis, also unsere Sündenvergebung, noch was Jesus für uns tut, diese Verheißung, die er für uns freisetzt. Es braucht bei beiden Dingen unser Bekenntnis. Es braucht ein Wort. Denn Gott sagte ja auch zu den mehreren Stellen in der Schrift, dir geschehe, wie du gesprochen hast. Dir geschehe nach dem, was du gesagt hast. So. Und so möchte ich euch jetzt mal fragen, wir haben ja vor 14 Tagen darüber gesprochen, auch von dem Thron der Gnade, wo wir alle Zeit Zugang haben, weil der hohe Priester sitzt ja auf dem Thron der Gnade, Jesus Christus, und dass wir mit Freimütigkeit hinzutreten, laut Hebräer 4, und Gnade und Barmherzigkeit empfangen. Ja? Zur rechtzeitigen Hilfe. Er kann unsere Schwachheiten nachempfinden und dass wir unsere Sünden bekennen und dann wendet er das Blut, was im Himmel für uns da ist, für unsere Vergebung, wendet er an. Das heißt, Jesus muss kein neues Opfer bringen, wenn du deine Sünden bekennst, sondern es ist einzig ein für alle Mal am Kreuz geschehen. Das heißt, wenn wir unsere Sünden bekennen, nimmt er von dem, was er getan hat, und wäscht unser Buch des Lebens, wo eigentlich unsere Sünden auch drinstehen. Die Bücher werden am Ende aufgetan. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, werden aus diesem Buch diese Sünden aus unseren Gedanken, Worten und Taten und Unterlassungen werden herausgestrichen. Das heißt, wenn du im Himmel ankommst, bitte ein weißes Buch. So möchte der Herr dich sehen. Ne? Also die guten Dinge schon, aber von deinen Sünden, dass du nichts mehr wiederfindest. Und darum steht auch in Offenbarung 7, Vers 14, die Erlösten, die im Himmel ankommen, sie haben ihre Kleider gewaschen im Blut des Lammes. Das heißt, sie haben das Blut tatsächlich angewandt für ihre Sünden. Und so funktioniert der Dienst von Jesus Christus. Wir bekennen, er wendet sein Blut an und wäscht unser Gewand der Gerechtigkeit und auch diese Sünden, die eingetragen werden, wo Satan uns anklagt, beständig vor Gott, werden herausgewaschen. So läuft dieser Dienst eigentlich rund um die Uhr. Amen. Also, wie gesagt, Jesus tut es, aber er braucht unser Bekenntnis, was hat man letztes Mal gesagt? Bekenntnis heißt übereinstimmen mit der Wahrheit, übereinstimmen mit dem, wer da etwas sagt. Das heißt, übereinstimmen mit dem Wort Gottes und was Gott sagt. Ja? Und dann wendet er das Blut an. Und so ist es, der Derry hat es auch nochmal erwähnt, ich habe schon viele Male hier gesagt, aber der Terry hat es in seinem prophetischen Wort 2026 auch mal verschiedene Irrlehren aufgezeigt und unter anderem diese Irrlehre der Hypercrace, dass du nur bei deiner Bekehrung Buße tun musst und Sünden bekennen und dann nie wieder, weil alles automatisch geschehen ist. Deine Sünden sind vergeben, musst bloß noch Danke sagen. Das stimmt mit dem Wort Gottes nicht überein, das ist eine dämonische Lehre. Denn alle Sünden, die nicht bekannt werden, bleiben bestehen. Bekannt, ausgelöscht, nicht bekannt bleiben. So, und hinterher kam dann noch jemand zu mir und hat eine andere Schwester aus einer anderen Gemeinde gehört, die war ganz glücklich, ich brauche nie mal meine Sünden bekennen, die hat solche Lehren gehört. Also das kursiert auch hier in Sachsen. Es ist eine dämonische Lehre, da kann man nur davor warnen. Gut, aber mal die Frage. Wir haben ja vor 14 Tagen darüber gesprochen. Der Thron der Gnade ist da. Jesus ist unser hoher Priester. Das ist die Hauptsache, sagt der Hebräerbrief. Und wir haben freien Zugang. Jetzt wäre meine Frage, du musst es keine Hand heben, musst es selber mal beantworten. Du hast es gehört, hast es auch in der Praxis umgesetzt. Bist du in den letzten 14 Tagen regelmäßig zum Thron der Gnade gegangen? Hast dir Barmherzigkeit, Gnade, Vergebung, Güte, Stärke für dein Leben? Hast du das abgeholt? Hast du Bekenntnisse ausgesprochen? Worte gesandt in die geistliche Welt über deinem Leben, über deine Familie? Hast du Segen ausgesprochen? Über dich, über deine Familie, im Gebet, es gibt ja viele Möglichkeiten. Hast du das Wort Gottes angewandt? Hast du das ausgesprochen über dein Leben? Dass Jesus als der Hohepriester deines Bekenntnisses wirksam werden konnte, hast du es getan? Wenn ja, ist gut, wenn nicht, ist nicht gut. Dann hol es bitte nach. Das Wort Gottes ist dazu da, dass der Heilige Geist dir Dinge aufzeigt. Er zeigt dir die Hilfe auf, er zeigt dir den Weg auf. Aber gehen müssen wir den Weg, jeder Einzelne selbst für uns. Amen. Jeder läuft auf der Rennbahn seine Spur, sagt das Wort Gottes. Und jeder sehe, dass er das Ziel erreicht. Du kriegst von Gott und von Geschwistern und vom Wort Gottes, vom Heiligen Geist alle Unterstützung. Aber ein was macht Gott nicht und ein was kann ich nicht abnehmen, ein was kann dein Nachbar und dein Ehepartner nicht abnehmen, dass du läufst. Laufen muss jeder selbst. Und jeder startet an einem Punkt in seinem Leben und jeder, ich bete, dass wir alle da ankommen am Ziel. Amen. Dass keiner auf dem breiten Weg abkommt, sondern jeder auf dem schmalen Weg bleibt. Und dazu dienen diese ganzen Dinge. Und wir reden die ganze Zeit schon, seit 14 Tagen, vorige Woche und auch heute wieder, von all den guten Dingen, die dein Vater im Himmel dir zur Verfügung stellt oder gestellt hat in Jesus Christus, damit du den Lauf vollenden kannst. Das heißt, der ganze Himmel unterstützt dich. Im Hebräer 12 lesen wir, dass wir eine Wolke von Zeugen um uns haben. Das heißt, diejenigen in unserer Stadt und Region, die vor uns gelebt haben, viele Jahrhunderte, es gab mal ein prophetisches Wort, dass hier diese Region des Erzgebirges auch so das Erbe von Herrenhudern hat, dass so ein paar hier rübergekommen sind. Das heißt, das sind Zeugen, die schon lange im Himmel bei Gott sind. Aber die sind da, sie feuern uns an. Lauft den Lauf und vollendet den Lauf. Lasst alles beiseite, was euch hindert, aber lauft euren Lauf. Ja? Wir haben den ganzen Himmel mit uns und vor allen Dingen unseren Vater, der alles in Christus zur Verfügung gestellt hat. Amen. Und ich möchte heute mal über eine Sache sprechen, die wir wissen, genauso wie die anderen Dinge sind uns nicht neu. Aber im Laufe unseres christlichen Lebens kommt dieser Schleier der Routine, dieser Schleier des Rituellen, wo das zu einem Ritual wird, wo es kein Leben mehr in sich trägt, legt sich dann drüber und dann unser Alltag noch dazu, deckt das Ganze ab und es ist für uns nicht mehr verfügbar. Wir wissen das, aber wir leben nicht in diesen Dingen. Und was macht der Heilige Geist? Er nimmt diesen Mantel weg und er enthüllt es. Er schenkt eine Offenbarung aus dem Wort Gottes, dass über deinem Herzen, dein Denken, diese Decke entfernt wird und du die wichtigen Wahrheiten des Wortes Gottes, nämlich diese Verheißung, die dein Vater dir zur Verfügung gestellt hat, für diesen Lauf, denn du musst ihn nie aus eigener Kraft laufen. Damit du das erkennst und anwendest und in deinen Alltag praktisch einbaust. Amen. Und so möchte ich heute über einen Fürsprecher reden. Und nämlich die Überschrift, ich habe sogar eine, der Fürsprecher in uns. Wir hatten von dem Hohepriester Jesus Christus gesprochen, der im Himmel für uns eintritt. Er ist im Himmel, er ist nicht hier. So tritt im Himmel jemand für dich ein, beständig. Und es tritt auf der Erde jemand beständig für dich ein. Und diesen Fürsprecher hast du in dir wohnen. Und ich rede vom Heiligen Geist. Siehst du, wie gut dein Vater ist im Himmel? Er hat dir Christus geschenkt, hat alles am Kreuz getan, ist aufgefahren, ist jetzt der Auferstandene. Ja? Und er tritt im Himmel für uns ein und er kommt sehr, 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 sehr bald wieder. Ja? So. Und er hat dir für die Zeit auf dieser Erde sein Wort gegeben und er hat dir für diese Zeit auf dieser Erde seinen Heiligen Geist gegeben. Und Jesus sagt sogar, der Heilige Geist bleibt bei euch und in euch in alle Ewigkeit. Amen. Der Heilige Geist wird dann mit der Brautgemeinde, also das Maß des Heiligen Geistes, wie seit Pfingsten gekommen ist, wird mit der Brautgemeinde entrückt. Ein bestimmtes Maß des Heiligen Geistes, wie es vorher war, vor Pfingsten wird noch da sein, dass Menschen sich bekehren, aber er kehrt also mit der Braut in den Himmel zurück und in Ewigkeit werden wir auch mit dem Heiligen Geist zusammen sein. Du wirst ihn sehen. Und wir hatten heute im Lobpreis dieses Bild von diesem Feuer Gottes und der Bert Hollerin, wer ihn noch kennt aus dem GCL, aus USA, der immer mal im GCL war und war öfters mal in den Himmel entrückt. Und hatte Begegnungen mit dem Heiligen Geist, mit Jesus, mit dem Vater, aber mit dem Heiligen Geist, mit dem, der in dir wohnt. Weil der Heilige Geist wohnt gleichzeitig im Himmel. Er ist ja der Geist des Vaters und der Geist des Sohnes. Wir haben ja den Geist des Sohnes, der Sohnschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater, ist gleichzeitig der Geist, der im Vater ist, im Sohn und hier auf der Erde in dir. Der alles, wir lesen es noch in der Schriftstelle, dass der alles mit sich verbindet. Also ist der Heilige Geist auch als Person im Himmel vorhanden. So, und dann hat Bert Hollerin ihn gesehen, hat sich mit dem Heiligen Geist unterhalten und er war deckungsgleich mit der Figur von Jesus. Ist eine Person, also dieselbe Figur wie Jesus, aber Jesus lesen wir aus der Offenbarung mit diesem weißen Gewand, Augen voll Feuer und so weiter und so fort. Aber der Heilige Geist war eine Person, die nicht mit einem weißen Gewand bekleidet war, sondern er war als Person reines Feuer. Eine Person voller Feuerflammen. Und zu Pfingsten ist eine so eine Flamme auf jeden der 120 gefallen. So, und das ist diese Person, die in dir lebt, ein Heiliger Geist. Deswegen heißt es ein im Hebräischen ist besser, da wird der Nachname zuletzt genannt, Ruach HaKadosh, also Geist der Heilige. Also ist der Geist, der Heilige ist der Nachname. Also in dir wohnt ein Heiliger Geist. Und wisst ihr, was um uns herum ist? Der Geist der Welt. Und wisst ihr, was ganz schlimm ist? Wenn der Geist der Welt und der Geist Gottes in einem Christen wohnen, dann gibt es echt Probleme, da gibt es Kampf. Wir kommen alle vom Geist der Welt. Ja. Denn die Schrift sagt, wir haben nicht den Geist aus dieser Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott kommt, damit wir erkennen können und wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Amen. Aber der Geist der Welt herrscht auf dieser Erde. Nochmal zur paar so Basics, um mal reinsehen, weil bei manchen Christen schwimmt das irgendwie weg. Im 1. Johannes 5, ich glaube 18 oder 19 steht, wir aber, die Kinder Gottes, sind aus Gott und die ganze Welt liegt in der Macht des Bösen. Das heißt, du und ich, alle Christen, wiedergeborenen Christen, sind von Gott, aber die restliche Welt ist unter der Machtherrschaft des Bösen. Amen. Es gibt außerhalb von den Kindern Gottes keinen guten Menschen. Alle sind unter der Herrschaft des Bösen. Und der Teufel agiert und regiert die Erde auf drei verschiedenen Ebenen, die uns das Wort Gottes beschreiben im Epheser 6. Aus den himmlischen Regionen, aus dem zweiten Himmel, dann kommt die Weltbeherrscher der Finsternis und die anderen drei unten drunter. Und so sind die Strategien aufgebaut. Ich würde es mal drei Teile. Und nämlich die himmlischen Orte, dort im zweiten Himmel regiert er. Und dann hast du das, was den Geist der Welt, was wir als Geist der Welt bezeichnen, die gefallenen Engel, die Regierung unter ihrer Kontrolle haben, die Geschäftswelt, die Pharmaserie, alles unter ihrer Kontrolle haben, die Medien, USW. Das heißt, die ganze Welt liegt in der Macht des Bösen. Und das hat er diesen gefallenen Engel zugeteilt. Und sie regieren dieses Weltsystem. Alles, was wir als Welt in der Bibel lesen oder Geisterwelt, ist all das, was hier auf dieser Erde herrscht, regiert, Maßstäbe setzt und prägt. Das regiert. Und da kommen wir alle irgendwo her. Und dann gibt es noch das dritte Herrschaftsgebiet, wie Satan regiert, und zwar im Menschen, in den Gedanken. Deswegen müssen wir unsere Gedanken erneuern. und dem Teufel keinen Raum geben in unseren Herzen, in unseren Gedanken, sonst kann er auch einen Christen prägen, steuern, kontrollieren. Das sind die drei Herrschaftsgebiete. So, und Gott hat uns aber einen anderen Geist gegeben. Wir stehen unter der Herrschaft Gottes, Jesu Christi, dem König aller Könige, Herr aller Herren, den haben wir über uns. Wir haben die Engel Gottes, die genauso strukturiert sind, haben wir über uns. Und wir haben den Heiligen Geist in uns. Und durch das Wort Gottes müssen unsere Gedanken verändert werden. Amen. So, und das ist dieser Werteprozess. Und Gott hat uns aber eine viel stärkere Macht gegeben, wie das, was in der Welt ist, wie wir es in 1. Johannes 5 lesen. Der in uns ist, ist stärker, wie der in der Welt ist. Das heißt, der in dir ist, der Heilige Geist, nicht du, sondern der Heilige Geist in dir ist stärker, wie all das, was in der Welt ist. Amen. So hat Gott dir alles zur Verfügung gestellt. So, und jetzt kommen wir zu der Schriftstelle, und zwar den Fürsprecher in dir, in uns. Und so lesen wir in Römer 8, Vers 26 und 27. Dort schreibt Paulus, ebenso kommt aber auch der Geist, also der Heilige Geist, unseren Schwachheiten zu Hilfe. Hier steht wieder von menschlichen Schwachheiten, genauso wie im Hebräerbrief. Und diesmal kommt der Heilige Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzen. Und noch Vers 27. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Hier ist die Rede, dass wir Schwachheiten haben. Kommen wir noch drauf, was das heißt. Und dass Gott uns jemand gesandt hat, der unseren Schwachheiten zu Hilfe kommt hier auf dieser Erde. Und diese Schwachheit wird hier benannt, wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Wir alle Menschen, auch Christen, wir Christen, hier ist ein Christen geschrieben, wir wissen nicht, wie es sich zu beten gebührt, wie es Gott gefällt, also erhörliche Gebete. Das wissen wir einfach nicht. Wir wissen wohl zu sprechen im Verstand. Es gibt vorformulierte Gebetsbücher, es gibt diese ganzen Rituale, das sind aber nicht diese Gebete, die gebetet werden, wie es Gott gebührt. Kurz gesagt, ohne den Heiligen Geist kannst du kein Gebet formulieren, das Gott gefällt oder bei ihm ankommt. Denn wir wissen, alle wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. So, aber jetzt, aber der Heilige Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzen. Das sind Dinge, die wir noch näher betrachten, was das bedeutet. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Das heißt, der Heilige Geist kommt dir zu Hilfe, weil du gar nicht weißt, wie du beten sollst. Er hilft dieser Schwachheit auf. Er vertritt dich mit unaussprechlichen Seufzen. Das heißt, er tritt für dich ein, er betet für dich, er betet durch dich, er hilft dir. Und der die Herzen erforscht, ist Gott, weil der Geist Gottes ist im Vater und in dir. Er weiß genau, was der Heilige Geist spricht. Nämlich der Heilige Geist, der die Herzen erforscht. Der Heilige Geist erforscht dein Herz und das Herz Gottes und tritt für dich ein und betet genau das, was du in dem Moment brauchst. Denn er tritt so für die Heiligen, für dich ein, wie es Gott entspricht, wie es Gott angemessen ist, wie es Gott gefällt. Amen? Ist das nicht gut? Du hast einen Fürsprecher in dir, der deiner Schwachheit aufhilft, der für dich betet in dir, aber auch der durch dich betet und genau das betet, was Gottes Herz in deinem Leben tun will. Machen wir die Reihe nochmal durch. Du kannst erstmal den Heiligen Geist in dir begrüßen. Diese Person, die eine Person von Feuer ist, in derselben Statur wie Jesus, hat sich klein gemacht, eine kleine Flamme, und lebt in dir. Aber es ist eine Person in dir. Du kannst ihn mal begrüßen. sage, danke, Heiliger Geist, dass du da bist. Danke, dass du mich alle Zeit begleitest, rund um die Uhr. Danke, dass du mein Leben besser kennst, mein Herz besser kennst, wie ich selbst. Und danke, dass du für mich eintrittst und meiner Schwachheit aufhilfst. Danke, dass du der Fürsprecher in mir bist. Ich habe einen im Himmel, den Hohepriester Jesus Christus, meines Bekenntnisses, aber ich weiß ja gar nicht manchmal, was ich bekennen soll und wie ich das sollte, wie ich beten soll. Diese Schwachheit ist in mir da. Und da hilfst du mir auf, Heiliger Geist. Und danke, dass du das machst. Danke, dass der Vater dich gesandt hat. Danke, dass du überhaupt gekommen bist. Und danke, dass du in mir Wohnung genommen hast. Und danke, dass du das alle Zeit tust. Amen. Der Schleier, der muss ja mal weggezogen werden. Du brauchst diese Offenbarung, dass das in dir alles da ist. Weil wir warten, bis wir im Himmel sind und Gott zeigt dir, guck mal, was ich dir alles gegeben habe. Und du hast gelebt. Mann, oh Mann. Ich habe dir alles zur Verfügung gestellt und hast kaum was genutzt. Also lasst euch jetzt den Schleier entfernen, damit du jetzt in dieser Fülle des Segens leben kannst, den dein Vater bereitet hat. So, die Schwachheit wird hier benannt. Schwachheit, dass wir nicht wissen, wie es sich zu beten gebührt. Das Wort, was hier mit Schwachheit im Deutschen übersetzt wird, heißt im Griechischen, hat drei Bedeutungen. Das heißt Schwachheit, Krankheit und Unvermögen. Das heißt, wir als menschliche Wesen, auch als Christen noch, sind schwach, sind krank und sind unvermögend zu beten. Also wir kriegen das nicht auf der Reihe. Wir haben kein schwach, krank, unvermögend. So, was meint denn jetzt der Paulus mit dieser Schwachheit und mit dieser Krankheit, diesem Unvermögen? Lasst uns das mal vom Wort Gottes her mal illustrieren und aus dem, was Jesus Christus selber sagt, und zwar im Garten Gethsemane zu Petrus, Jakobus und Johannes. Da benennt er diese Schwachheit. Lasst uns mal aufschlagen in Matthäus 26, 37 bis 41. Das ist der längste Text für heute, dann muss ich noch ein paar einzelne Bibel stellen. Aber dass wir das mal im Zusammenhang lesen, ich fange mal Vers 37 bis 41. Dort ist Jesus mit den drei Jüngern, mit allen, aber er nahm Vers 37 Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus, das heißt Jakobus und Johannes, mit sich. Und er fing an, betrübt zu werden und ihn graute sehr, weil Jesus wusste, was vor ihm liegt, dieser Kelch des Grauens, also dieser Leidenskelch und dann auch diese Bestrafung für unsere Sünde. Ja, ist nicht nur die Sünde selbst, sondern auch diese Höllenstrafe für jeden Menschen hat er am Kreuz getragen. All das war in diesem Kelch. Und die er schon mit auf den Berg genommen hat, auf den Berg der Verklärung, hat er mit sich genommen. Also Jesus hat auch seine Jünger, drei, mit denen er engen Kontakt hatte, Johannes ganz eng, dann den Dreierteam und dann die restlichen. Die drei hat er genommen, die ihn unterstützen im Gebet. Und er spricht zu ihnen, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Also sie sollten mit ihm kommen, es war in der Nacht, und mit ihm wachen. Und er ging ein wenig weiter, ihn praktisch unterstützen in seiner Seelennot, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kommt zu seinen drei Jüngern, findet sie schlafend und spricht zu Petrus, der gerade aufgewacht war, füge ich hinzu, könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen? Das heißt, Jesus war in tiefsten seelischen, geistigen Nöten, er wusste, was vor ihm lag, und hat gesagt, ich brauche Unterstützung. Ich brauche die drei engsten Freunde, die ich auf dieser Erde als Menschen habe, die mich unterstützen, die mich begleiten, die für mich beten, die einfach bei mir sind, in dieser Seelennot. Und Jesus ging, betete zu seinem Vater, kam zurück und alle drei waren eingeschlafen. Die waren einfach weggepennt. Das ist die Schwachheit. Das schlägt einfach geistige Dinge und Augen zu, weg. So, die drei. Und das ist übrigens dreimal passiert. Dreimal sind sie jedes Mal wieder eingenickt. Und hier steht Vers 41. oder 40, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Könnt ihr nicht eine Stunde in der Nacht mit mir wach bleiben? Könnt ihr nicht mal eine Stunde mich unterstützen? Kaum bin ich weg, seid ihr eingeschlafen. Und dann sagt der Vers 41, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Und dann sagt er, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und hier spricht Jesus die Schwachheit an, die schon in den Jüngern war, in seinen drei engsten Freunden. Er sagt, könnt ihr nicht eine Stunde beten? Könnt ihr nicht eine Stunde wach bleiben? Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir ausharren? Und dann sagt er, betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Das heißt, wenn wir einschlafen, ist nicht, man soll seine 7-8 Stunden Schlaf haben oder manche 6, ist kein Problem. Aber es geht um geistigen Schlaf. Wenn es um geistige Dinge geht, einschlafen, da ist was anderes am Wirken. Und sagt Jesus, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und hier benennt Jesus diese Schwachheit des Fleisches. Er sagt, in dir ist etwas, dein wiedergeborener Geist. Die Jünger waren zu dem Zeitpunkt noch nicht wiedergeboren, aber die waren mit Jesus zusammen, weil das Kreuz lag ja vor ihm. Aber dein Geist in dir, dein menschlicher wiedergeborener Geist, der will beten, der will wach sein, der will das Wort Gottes hören, der will anbeten, der will mit Gott Gemeinschaft haben, das heißt einfach Gebet. Er will mit ihm kommunizieren. Wie im Garten Eden, vor dem Sündenfall, sprach Gott mit dem Menschen, er tauschte sich aus. Ihr Lieben, das ist das, was uns von der Tierwelt unterscheidet. Wir können reden, wir können denken, wir können uns artikulieren miteinander und wir können mit unserem Schöpfer sprechen. Vorher war das vor dem Sündenfall von Geist zu Geist. Gott erschien ihnen, sie sprachen mit ihm. Und das ist Gebet. Und dein Geist will das, weil der lebt davon. Dein wiedergeborener Geist braucht die Gemeinschaft des Gebets, er braucht die Gemeinschaft der Kommunikation mit seinem Schöpfer, mit seinem Vater, mit Jesus Christus, durch den Heiligen Geist. Ansonsten stirbt er. Aufgrund dieser Schriftstelle, eine Stunde mit mir wachen, hat ein Apostel aus Afrika, nicht schon Melinda, ein anderer, der hat weltweit hunderte von Gemeinden gegründet. Er hat eine Aussage getroffen aufgrund dieser Schriftstelle. Ein Christ, der pro Tag nicht eine Stunde betet, ist geistlich tot. Ein Christ, der pro Tag, du kannst es oft teilen, mal eine halbe Stunde hier, mal eine halbe Stunde, aber zusammenhängend ist auch nicht schlecht. Der nicht eine Stunde betet, ist geistlich tot. Weil du lebst von den Worten deines Vaters. Du lebst von der Kommunikation mit deinem Schöpfer. Du bist so abhängig von der Liebe Gottes, von seiner Güte, von seiner Zuwendung. Und was machen wir? Wir schlafen ein. Manchmal noch 5 Minuten, noch 10 Minuten und dann schnell was anderes. Das ist die Versuchung. Dann geht das Leben raus. So. Und die Schwachheit besteht darin, dass dein Fleisch schwach ist. Dein Fleisch bedeutet deine menschliche Natur, die alte Natur, die noch da ist. Weil dein Geist will es, aber die alte Natur steht dagegen auf. Sie ist schwach, unvermögend und krank. So, das, was Jesus hier sagt in Garten Gethsemane, das war vor dem Kreuz, das war vor Pfingsten. Aber jetzt leben wir in einer ganz anderen Position. In uns sind auch noch Schwachheiten, in uns ist auch noch Unvermögen, in uns ist auch noch diese Krankheit des Fleisches. Aber Gott hat in uns einen Fürsprecher gesetzt, den Heiligen Geist, der dieser Schwachheit des Fleisches aufhilft, der anfängt in dir zu beten. Mit unaussprechlichen Seufzen, Dinge, die du gar nicht wahrnimmst, betet er zu Gott. Und er betet durch dich. Und er hilft dieser Schwachheit auf, dass du beten kannst, wie es Gott gefällt. Er hilft dir nicht nur eine Stunde durch zu beten, sondern mehrere Stunden. Er ist es, der das Leben gibt. Amen. Aber wir müssen bloß 2 Dinge tun. Erstens, du musst dir eingestehen, dass du schwach bist. Du musst dir eingestehen, dass du nicht so betest, wie es Gott gebührt. Ich bin schwach und unvermögend. Dann geh zum Thron der Gnade, zu deinem Hohepriester, hol dir diese Gnade ab Und er sagt, mein Geist ist in dir. Du musst dir das eingestehen. Und dann nimm den Heiligen Geist in Anspruch. Lass ihn durch dich beten. Gesteh es dir ein. Denn manche Christen sagen, okay, ich kann doch so gut beten. Ich radel meine ganze Routine runter, meine ganzen Gebetsbücher und dann ist gut. Lieben, das ist Religiosität, das ist Routine. Das ist nichts, was Gott gefällt. Gebet, was Gott entspricht, der Geist ist, geht nur durch den Heiligen Geist und durch deinen wiedergeborenen Geist. Und natürlich dann auch im Verstand, aber es beginnt alles hier drin. Amen. Er hilft dir auf. Ihr Lieben, lasst ihn doch einfach wirken. Lass ihn einfach durch dich beten. Lass ihn doch einfach durch dich reden. Ihr Lieben, und dann kommt Leben hervor. Wir müssen in einer vollkommenen, absoluten Abhängigkeit vom Heiligen Geist unser Leben hier auf der Erde führen. Wir könnten bis morgen Abend könnten wir hier alles durchnehmen, den ganzen Römerbrief. Leben im Geist, Leben im Fleisch. Leben im Geist, Leben, Leben im Fleisch, Tod. Nehmen wir bloß den einen Aspekt heraus. Wir müssen vollkommen abhängig sein vom Heiligen Geist. Das heißt, der Heilige Geist hilft unserem wiedergeborenen Geist, wie sich zu beten und mit Gott zu sprechen, wie es sich gebührt. Amen. Und Gott weiß, was sein Geist durch dich betet. Hier ist die Rede von Seufzen. Er vertritt dich mit unaussprechlichen Seufzen. Was ist das? Es sind zwei Dinge. Erstens sind das Gebete, die der Heilige Geist in dir spricht, die du nicht wahrnimmst, die du nicht hörst. Wird sich für dich verwendet. Und zweitens sind das Seufzen, sind das Dinge im Geist, die der Heilige Geist durch dich spricht, durch dich hindurch. Ich nehme ein Beispiel von Jesus raus, wo wir das mal ein bisschen deutlich sehen können, und zwar in Johannes 11, Vers 33, geht es um die Auferweckung Lazarus. Aber was geschah zuvor? Vers 33. Und als Jesus die Juden sah, und dann Maria und Martha, wie sie weinten, und die Juden, die mit ihr gekommen waren, weinten, seufzte er im Geist und wurde bewegt. Das heißt, Jesus sprach in dem Moment nicht. Er sah die Not, er sah das Leid, er sah, dass der Lazarus in jungen Jahren gestorben war. Er sah, dass die Trauer von den Schwestern und den Juden, die mit ihr gekommen waren. Und das Wort heißt, er wurde ergrimmt im Geist, er wurde erzürnt und er seufzte. Das heißt, in seinem Geist bewegte sich etwas. Er war bewegt und in seinem Innern war etwas bewegt. Amen. Wirst du von der Not von Menschen bewegt innerlich oder geht es an dir hinten vorbei? Gott segne dich, Gott baue dich auf. Jesus war in seinem Herzen berührt. Tief im Herzen. Es bewegte sich und er seufzte im Geist. Und weiter unten im Vers 38 steht dasselbe nochmal. Jesus nun, indem er wieder bei sich selbst seufzte, kam zum Grab. Zweimal lesen wir hier, dass Jesus in seinem Geist seufzte. Es bewegte sich etwas in ihm. Und das ist der Heilige Geist in ihm. Ein unaussprechliches Seufzen, das die Juden um ihn herum hörten das nicht. Aber tief in seinem Herzen, Herr Vater. Und dieses Gebet ging sofort zum Himmel hoch. Und dann, als er Lazarus von den Toten auferweckte, sagte er, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Er hat gar nicht gebeten, Vater, wecke den Lazarus auf. Was war dieses Gebet, was er zum Himmel schickte? Vater, bitte wecke ihn auf. Zweimal seufzen im Geist. Und dann sagt der Vater, danke, dass du mich erhört hast. Amen. Das ist so ein Stück weit damit gemeint. Der Heilige Geist will das in dir tun und durch dich. Es ist etwas, was deine menschliche Fähigkeit nicht kann. Etwas, was an deinem Verstand vorbeigeht, weil er vollkommen unvermögend und unfähig ist, so etwas hervorzubringen. Das kann nur dein Geist, inspiriert vom Heiligen Geist, hervorbringen. So dieses tiefe Seufzen, dieses Flehen im Geist. Wer hat das schon mal erlebt? Amen. Oh, preis dem Herrn. Sollten eigentlich alle, weil der Heilige Geist ist in dir. Das ist richtig tief drin. Und diese Gebete gehen sofort zum Thron, weil sie kommen aus dem Geist Gottes zum Vater, in dem der Geist Gottes ist. Es kommt direkt zu ihm, im Bruchteil von einer Sekunde. Und das kann nur der Heilige Geist in dir bewirken. Wir sind dazu unfähig. Aber Gott hat uns dieses Geschenk des Heiligen Geistes gegeben. Ich bin das für diese Schriftstelle steigt in der höchsten Form ein, nämlich dieses Seufzen im Geist. Darunter gibt es noch das Flehen im Geist. Die Uganda nennt es Prevailing Prayer, also dieses gebärende, durchbrechende Gebet, was Resultate hervorbringt. Und wir beginnen mal bei der ersten Form, ganz unten, weil das baut. Du kommst nicht von 0 auf 100 auf das Seufzen. Du kommst nicht auf 0 auf 100 in das Flehen des Geistes hinein. Du kannst dich nicht hinsetzen, flehe in mir, Heiliger Geist. Nee, nee, so geht das nicht. Es ist ein Training, es ist ein Fluss. Und es beginnt, indem du den Heiligen Geist durch dich beten lässt. Was hat Jesus gesagt vom Heiligen Geist in Johannes 7, 38, 39? Da sagt er, wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, aus dessen Leibesmitte, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das sagt er, Vers 38, das sagt er von dem Heiligen Geist, der noch kommen sollte, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Das heißt, Jesus prophezeite den Juden damals schon, was geschieht, wenn der Heilige Geist auf sie kommt zu Pfingsten. Ströme lebendigen Wassers werden aus ihrem Leib herausfließen. Manchmal stellen wir uns zu komisch an und denken, oh ja, meines Leibes Mitte, hier müssen Ströme raus. Ja, es gibt eine Ausstrahlung, dass Menschen um dich herum Buße tun, weil der Heilige Geist das ausstrahlt. Das gibt's. Und dort kommen wir hin. Das ist die kommende Erweckung. Das geschieht so. Aber es gibt noch eine andere Form, wie es zu Pfingsten geschah. Der Heilige Geist hat ja, oder Gott hat ja deinem Körper eine Öffnung gegeben, mehrere. Aber die Öffnung, wo lebendiges Wasser rauskommt, ist dein Mund. Weil Jakobus sagt, dein Reden ist wie eine Quelle, süß oder sauer. Das heißt, aus lebendiges Wasser kommt aus deinem Herzen heraus, aus deinem Geist, und deine Worte sind wie Wasser. Deine Worte sind lebendiges Wasser und es sollte gute Frucht sein. Und diese gute Quelle, die aus dir heraus sprudelt, ist der Heilige Geist. Ströme lebendigen Wassers werden aus dir fließen, wenn der Heilige Geist auf dich kommt. Was geschah zu Pfingsten? Der Heilige Geist kam. Wir lesen das in Apostelgeschichte 2, Vers 4. Und die Zungen zerteilt von Feuer setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Apostelgeschichte 2, 4. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt, wie mit Wasser aufgefüllt. Und sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Das heißt, 120 gleichzeitig haben in neun Sprachen geredet. Das heißt, bei 120 kam es zum Überfließen aus ihnen heraus. Ströme lebendigen Wassers haben sich ergossen über Jerusalem. Und dann kamen die ganzen Pilger, die zu dem Fest Schawut gekommen sind, kamen alle dazu und 3000 haben sich bekehrt, weil Ströme lebendigen Wassers aus ihnen herausflossen. Der Heilige Geist sprach durch sie. Amen. Sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Amen. Das ist das, wie der Heilige Geist dich vertritt. Mit unaussprechlichen Seufzen tritt er für dich ein. Aber die zweite Form ist, die du mitkriegst, die du bewusst, mitmachen musst. Du musst deinen Mund öffnen. Du musst ihn durch dich reden lassen. Er gibt dir die Worte, die du aussprichst. Amen. Das heißt, das Sprachenreden ist etwas, was es im Alten Bund nicht gab. Die einzigste Geistesgabe, die es zur Zeit des Alten Bundes nicht gab. Die anderen Geistesgaben gab es alle schon im Alten Bund. Außer das Reden in neuen Sprachen. Weil durch das Reden in neuen Sprachen hat Gott die Kontrolle über dein Herz und über deine Zunge. Die Zunge ist sowieso, das Ruder dort längst hin oder eine Flamme, die den ganzen Wald in Brand setzt. Kann man nicht zähmen. Der Mensch kann alles zähmen, bloß die Zunge wird es beschwierig. Und deswegen setzt Gott den Heiligen Geist in dich hinein, dass er die Zügel in der Hand hält über deine Zunge. Und er reinigt deine Zunge, er reinigt dein Denken, er reinigt dein Reden, indem er deinem Geist die Worte eingibt, die du aussprichst. Amen. Nochmal, das Reden neuen Sprachen, was ihr alle kennt. Der Heilige Geist in dir gibt die Worte und du sprichst sie aus, wie der Geist es ihnen gab, auszusprechen. Zu Pfingsten haben das alle 120 empfangen. Meine Frage nebenbei. Paulus berichtet uns im 1. Korinther 15, dass 500 Jünger den Herrn auferstanden gesehen haben. Auf einmal, 500. Na, ist alles kein Problem. Aber warum waren zu Pfingsten bloß 120 da oben? Was ist mit den anderen, die waren 380 geschehen? Gute Frage. Gute Frage. Die 120 hielten aus, 10 Tage im Gebet, in Gemeinschaft. Auf die fiel der Heilige Geist, nicht auf die anderen. Samaria, Philippus kam dorthin, Apostelgeschichte 8, dann kam, die haben sich bekehrt, wurden getauft, dann kamen die Apostel Johannes und Petrus von Jerusalem, legten alle die Hände auf, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt, die Samariter, Cornelius, die Römer wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt, reden neuen Sprachen und in Ephesus dann die Bewohner dieser Stadt, die 19, Paulus legte ihnen die Hände auf, sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt, redeten neuen Sprachen und weissagten. Also alle. Gottes Geschenk für seine Kinder. Weil, ich habe es Anfang gesagt, dass wir in einer, die ganze Welt liegt in der Macht des Bösen. Im zweiten Himmel dann das Herrschaftssystem der Welt durch den Geist der Welt und in den Gedanken der Menschen. Aber Johannes sagt uns auch im 1. Johannes 5, Vers 4, dass all das, was aus Gott geboren ist, die Welt überwindet. Amen. Das heißt, du bist aus Gott geboren durch das Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt und durch den Heiligen Geist. All das, was aus Gott geboren ist, ist Geist. Und das hat die Fähigkeit, alles, was in der Welt ist, zu überwinden. Amen. Währenddessen alles, was aus dem Fleisch kommt, auch aus dem religiös-seelischen, ist unfähig, irgendwas zustande zu bringen, was Gott gefällt. Nur vom Heiligen Geist. Und wisst ihr, was man dazu braucht? Wie ich schon gesagt habe, Demut, Abhängigkeit. Wir haben so viel religiöses, seelisches Christentum im Land, verstandesmäßig. Der Mensch ist etwas, meine Gabe ist etwas, ich bin etwas, ich bewirke etwas. Was bewirkt es im Geist? Nichts. Das ist genau, wie die Welt sich benimmt. Ein Kind Gottes ist abhängig vom Heiligen Geist und ein Markenzeichen des Kindes Gottes findest du in Römer 8, 14. Kannst du dir groß als ausdrucken und an deinen Kühlschrank kleben oder an deinen Spiegel früh. Die Kinder Gottes werden geleitet durch den Heiligen Geist. Amen. Im griechischen Urtext steht dort, sie werden beständig geführt durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist betet in uns und durch uns. Und wir lesen das im Korintherbrief, 1. Korinther 14, 14. Dort steht, denn wenn ich in einer Sprache rede, also wenn der Heilige Geist mir die Worte gibt und dann ich die ausspreche, wenn ich in einer Sprache rede oder bete, betet mein Geist, aber mein Verstand ist ohne Frucht. Das heißt, wenn Das geht folgendermaßen in dir, wie das Wort Gottes beschreibt. Wenn du jetzt in Sprachen betest, gibt der Heilige Geist in unwahrscheinlicher Geschwindigkeit deinem wiedergeborenen Geist die Worte und der spricht es über dein Sprachzentrum aus. Und das geht an deinem hier oben vorbei. Hier, der Verstand ist fruchtleer. Du kannst währenddessen an sonst was denken, sollst dich aber auf Gott konzentrieren und kannst währenddessen sprechen. Das heißt, die Neurologen, ich kann euch noch Studien, das wird da jetzt zu lang dauern, die haben das alles untersucht, dass das im Gehirn einen Bereich gibt, ich glaube auf der kreativen Seite des Gehirns, einen Bereich gibt, der angesprochen wird, wo die roten Lampen anleuchten, wenn die ihre Dinger da aufsetzen, nur beim Sprachengebet aktiviert wird. Es gibt sonst keine Verwendung im Gehirn für diesen Bereich. Und sie haben das festgestellt, dass es dieser Bereich des Gehirns ist, wohlbemerkt, hört mal zu, der für das Hören und Gehorchen zuständig ist. Interessant. Hören und Gehorchen. Das haben durch die moderne neurologische Forschung, ich habe mal so einen langen englischen Beitrag gehört, das ist mir hängen geblieben. Kannst du alles nachforschen. Sprachreden wird dieser Bereich aktiviert, wenn ein Kind lernt zu hören und zu gehorchen. Und was sind wir? Kinder Gottes. Der Heilige Geist hilft uns, die Stimme Gottes zu hören und zu gehorchen. Das wird in dein Gehirn aktiviert. Gott ist gut, als der Schöpfer weiß die Dinge. Die Wissenschaft bestätigt das bloß noch. Das heißt, dein Geist betet und der Verstand ist ohne Frucht. Und was betest du denn eigentlich, wenn du in Sprachen redest? Oder was redest du? Vers 2, wer in einer Sprache redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht es und er redet Geheimnisse im Geist. Du redest Geheimnisse im Geist zu Gott. Gott, der Vater, möchte, dass du mit ihm kommunizierst. Und das Ganze bewirkt Folgendes. Vers 4a, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Du baust dich dadurch auf. Du wirst aufgebaut. Deine Batterie wird geladen. Und diese Auferbauung beginnt in deinem Geist. Sie geht in deine Seele. Sie frischt deine Emotionen auf. Deswegen die Freude, den Frieden und die innere Ruhe. Es stärkt deinen Willen und es dringt in deinen Körper hinein. Das hatte ich schon mal gesagt im Grundlagenkurs. Ne? Wann haben es auch festgestellt, die Neurologen, dass durch Sprachenreden etwas aktiviert wird, eine chemische Reaktion ausgelöst wird in deinem Gehirn, die dann in den Körper sich verteilt und dein Immunsystem stärkt und aufbaut. Amen. Und weißt du, was das Reden in neuen Sprachen auch bewirkt? Es reinigt den Verstand. Es bringt hier Ordnung rein, göttliche Ordnung, Überführung und Ermutigung, göttliche Sichtweise. Und weißt du was? Gerade in der jetzigen Zeit, wo wir jetzt leben, befähigt dich der Heilige Geist, die Gebote Gottes zu halten, hören und gehorchen. Und welches Gebot wurde uns in der Schrift 365 Mal gegeben? Für jeden Tag eins. Genau, fürchte dich nicht. Es steht 365 Mal in der Schrift, dass du das auch jeden Tag hörst. Und das ist ein Gebot deines Gottes. Jedes Mal, wenn Jesus oder die Engel, geistliche, also göttliche Wesen, Menschen erscheinen, sagen sie jedes Mal, fürchtet euch nicht. Das ist ein Gebot der Stunde für diese Zeit. Wir wissen nicht, was vor uns liegt. Wir wissen bloß, dass es unbedingt besser wird. Weil durch viele Bedrängnisse müssen wir ins Reich Gottes eingehen. Aber Jesus sagt, fürchtet euch nicht. Und wer gibt euch diese Kraft dazu oder uns diese Kraft, sich nicht zu fürchten? Wir sind schwach, wir fürchten uns als Menschen vor allem Möglichen. Aber wer befähigt dich, dich nicht zu fürchten? Timotheusbrief steht das aus dem Timotheus 1,7, glaube ich. Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben. Der Geist der Furcht ist der Geist der Welt. Sondern ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Die Kraft der Liebe, weil die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Amen. Und das kommt durch Gemeinschaft mit deinem Vater. Hast du keine Furcht mehr? Hat Jesus Angst? Nee. Wir haben nicht den Geist der Furcht empfangen. Der Geist der Furcht ist der Geist der Welt. Und der Heilige Geist, durch die Liebe Gottes, die in dir ausgegossen wird, durch die beständige Kommunikation, dass er durch dich betet, wie es Gott gefällt, wirst du aufgebaut, aufgerichtet im Glauben, dass du ohne Furcht mit einem aufrechten Gang durch diese Welt gehen kannst, bis der Herr dich abholt. Amen. Lasst uns doch so denken. Ohne Krankheit, ohne Makel, frisch und munter, im Werk des Herrn, beschäftigt, im Lobpreis, im beständigen Gebet, die Batterie geladen, voll des Geistes, das Evangelium verkünden, das Wort Gottes proklamieren und dann kann er uns abholen, wenn die Zeit gekommen ist. Amen. So sollte ein Christ leben auf dieser Erde. Also möchte es dein Vater im Himmel. Und der Heilige Geist reinigt den Verstand, gibt klare Richtweise, bringt hier oben göttliche Ordnung rein, überwindet auch die Schwachheit und die Unvermögenheit des Fleisches und ersetzt in dir den Strom des Lebens frei. Und als Viertes, was bewirkt er noch? Das Reden in Sprachen. Das Reden in neuen Sprachen befähigt dich, im Verstand zu beten. Das Reden in neuen Sprachen durch den Heiligen Geist aktiviert dich, es bringt Ordnung, es baut dich auf, es reinigt deinen Verstand, es setzt einen Fluss frei und erst dann bist du fähig, mit deinem Verstand zu beten. Amen. Schriftgemäßen Beweis, 1. Korinther 14, Vers 15. Wie soll es denn nun sein? Ich will mit meinem Geist beten, ich will auch mit dem Verstand beten. Ich will mit meinem Geist Lob singen, ich will mit meinem Verstand Lob singen. Immer, der Geist steht immer zuerst. Ich will mit dem Geist beten und dann mit dem Verstand. Den Verstand sollst du nicht ausschalten. Aber du kannst erst Gott gemäß beten, dass es ihm gefällt, wenn du mit dem Geist beginnst, der das erstmal in dir bewirkt. Eine Auferbauung, eine Ermutigung, eine Sichtweise. Sonst betest du sonst was für Zeug, was dir gerade in den Sinn kommt. Ist doch diese, du gehst gleich, Herr, bitte das, bitte das, bitte das. Du bist gar nicht in seiner Gegenwart. Das ist fleischliches Gebet, das kommt nicht an. Wir brauchen erst seine Nähe, um richtig beten zu können, durch den Heiligen Geist. Und singen mit dem Geist und dann mit dem Verstand. Und dann, wenn wir im Geist uns bewegen, dann kommen auch die deutschen Worte, dann kommt auch dieses spontane Deutsche, das ist genauso im Geist. Übrigens, was wir heute im Lobpreis erlebt haben, das ist ein Stück weit, was Paulus hier beschreibt. Etwas, was du mit menschlichen Worten nicht ausdrücken kannst. Wo wir dann so tief in der Gegenwart Gottes waren, wo du bloß noch ich bringe das nicht mehr. Ich kann das nur im Geist. Ich hatte früher eine 4 im Zensuren singen, weil ich einen Text gelernt hatte. Da hatte ich eine 1, Melodie, eine 5, da gab es eine 4. Damals gab es bloß bis zur 5. Also, so, aber singen kann ich nur im Geist. Und wenn der Geist Gottes übernimmst, kommst du in Höhen rein, kommst du in Töne rein und du merkst, wie du mit den Engeln, mit den Heiligen dort kommunizierst. Das sind Dinge, was nur der Heilige Geist kann. Und das ist genau das, was wir heute erlebt haben. Das Wort Gottes bestätigt und illustriert eigentlich das, was wir heute im Lobpreis erlebt haben. Was du mit menschlichen Worten nicht ausdrücken kannst. Es kommt aus deinem Geist. Du siehst deinen Vater, du bist ihm nah und du kannst einfach nur etwas von dir geben, was mit deinem Verstand nicht möglich ist. Amen. Aber im Geist ist alles möglich. So, und was betet der Heilige Geist durch mich? Paulus sagt, es sind Geheimnisse. Und das Wort Gottes, es gibt verschiedene, ich konzentriere mich nur auf, wir machen da nur 14 Tage weiter, konzentrieren uns nur auf zwei Dinge. Was sind die Geheimnisse, die der Heilige Geist durch dich betet? Erstens, zu Pfingsten war es die Wohltaten Gottes, Lobpreis, Anbetung. Und das Zweite, was Römer 8 hier sagt, ist Fürbitte. Lobpreis und Fürbitte. Das wirkt er, redet durch dich hindurch, wenn du in Sprachen redest. So. Deswegen gibt es eine Stelle in der Schrift, die viele deutsche Theologen ausradieren möchten, aber leider Was, nee, leider, preis dem Herrn, können Sie es nicht. 1. Korinther 14, Vers 18. Ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Sprachen rede, wie wir alle. Weißt du, viele, die die Bücher von Paulus lehren in Universitäten, sollen sich mal diesen Vers mit ganz oben ranschreiben. Die Offenbarung, die Paulus hatte, diese Enthüllung des Wortes, dieses Leben des Geistes, das er führte, hatte einen Ursprung, hatte eine Kraftquelle, hatte eine Energie, hatte etwas, was ihn befähigt hat. Paulus betete rund um die Uhr, also wenn er wach war, in Sprachen. Ich bete mehr an Sprachen wie die Gemeinde Korinther. Die Korinther waren, glaube ich, 14.000 oder 17.000 Mitglieder. Also da kannst du schon ordentlich in Sprachen beten. Und Paulus sagt, ich bete mehr wie in ihr in Sprachen. Amen? Okay, sehr gut. Diese zwei Dinge, Fürbitte und Lobpreis. Es ist Gottes Geschenk an dich, dass der Heilige Geist durch dich hindurch spricht. Und wir, die wir das haben, kommen manchmal oder eigentlich oft in eine gewisse Routine, dass wir das gar nicht mehr wertschätzen, was uns der Herr gegeben hat, und es auch nicht entsprechend einsetzen. Amen. Diese Gabe des Sprachenredens ist ein Wunder. Und der Geist der Welt, der die Gemeinden unter Kontrolle hat in diesem Land, vielfach, löscht das aus. Sprachenrede, hier ist eine kleine Ecke. Das sind die übertretenen Supergeistlichen, die das brauchen. Ich kann doch mit meinem Verstand, mit meinen Gaben, mit meinen Fähigkeiten, kann ich das doch mindestens genauso gut. Da hat der Mensch die Kontrolle. Stolz. Babylon, Religion. Was sind die Kinder Gottes und die Braut? Der Heilige Geist hat die Kontrolle. Sie sind abhängig wie die Kinder vom Heiligen Geist. Amen. Und er rückt das Reden neuen Sprachen ganz vorne an, wie bei Paulus. Lasst ihn uns doch ihn zum Vorbild nehmen. Weißt du, ich interessiere mich nicht mehr, was die Leute so sagen. Die Diskussion beteilige ich mich nicht mehr. Es ist bloß traurig, wie viele Christen, die früher mal gebrannt haben im Heiligen Geist oder die in Gemeinden aufgewachsen sind, die im Heiligen Geist unterwegs waren, wie die abgedriftet sind in das fleischliche, seelische, menschliche, religiöse, stolze Christentum. Wir müssen zurück zum Heiligen Geist. Wir müssen zurück zu dem, was die erste Gemeinde hatte. Zur beständigen Kommunikation mit deinem Vater. Das geschieht nur durch Demut und Furcht des Herrn. Es ist Gottes Geschenk an dich. Lass uns das doch gebrauchen. Lass es uns das ganz neu wieder einsetzen. Lass es uns tun. Lass den Heiligen Geist, gestehe dir ein, dass du unvermögend bist, dass du überhaupt nicht weißt, was du beten sollst. Und viele Christen hören dort auf. Sie sagen zum Gebet, zu Hause oder zum Gemeinschaftsgebet, ich kann nicht beten, still, Mund zu. Da hast du den ersten Teil des Verses erkannt. Aber dort hört der Vers nie auf. Dann kommt der Heilige Geist, hilft deiner Schwachheit auf, rede in neuen Sprachen. Und dann befähigt dich der Heilige Geist, in Deutsch zu reden. Deswegen nehmen wir uns zum Gebetsabend Zeit vorher, müssen eigentlich noch mehr Zeit nehmen, zum Gebet, zum Sprachenreden. Wir gehen manchmal zu schnell rein ins Gebet und so weiter. Müssen eigentlich noch mehr Zeit nehmen, erstmal die Gegenwart Gottes durch Anbetung und Sprachreden, dass wir überhaupt fähig sind, im Verstand zu beten. Wir brauchen den Heiligen Geist. Amen. Es ist Gottes Geschenk an dich. Gebrauche es. Du bist damit kein besserer Christ, weil das manchmal so rüberkommt. Du bist kein besserer Christ, wenn du es praktizierst. Das Einzige, was du anders machst wie andere Christen, du erfreust das Herz deines Vaters. Und er segnet dich. Amen. Schenk dein Kind zum Geburtstag ein. Wir machen das so. Wie nennt sich das Ding hier, was du fährst? E-Scooter, ne? Ja, E-Scooter. Zu Deutsch heißt das Elektroroller. Du schenkst deinem doch etwas rangewachsenen Sohn einen oder Tochter einen E-Scooter oder Elektroroller zum Geburtstag. Du möchtest, dass die schneller durch die Großstadt kommen, ne? Und Stau ausweichen und zum Schule, Uni kommen, ne? Die Dinger fahren sogar einen Berg hoch, wenn die Batterie geladen ist. Und du schenkst ihm so ein Ding. Und du willst ihm was Gutes tun, damit es ohne beschwerlich durch diese Kraft gesteuert durch den Verkehr kommt. auf dem Fußweg. Und dein Kind sagt, nee, ich will das nicht. Bleib doch trotzdem ein Kind, ne? Das heißt, wenn du nicht in Sprachen reden willst, dann lass es sein. Dann wirst trotzdem errettet. Aber dir fehlt was. Du kannst bei deinem Holzroller bleiben. Bei deinem religiös, seelischen, menschlichen Anstrengung kannst du mit deinen Füßen schauen, bis dir die Sohlen durchgewetzt sind. Und das Ding fährt nur bergab von alleine. Du kannst bei dem Ding bleiben. Dein Vater im Himmel macht so, du liebe Zeit. Ich habe ihm doch alles geschenkt. Wir lachen, aber oft sind wir so. Wir strengen uns an im Fleisch, im Verstand und machen das und das und strampeln uns ab. Aber ja, nicht den Heiligen Geist. Ne? Ja, nicht den E-Scooter mal einschalten. Da geht es nämlich von ganz alleine. Ja, nicht in Sprachen reden. Dass mein Leben mal belebt wird. Nee, ich fahre mit meinem Holzroller. Im Fleisch anschieben. Holz steht für fleischliche Anstrengung. Und der Motor, der Scooter, der E-Scooter, das ist der Heilige Geist. Der ist immer aufgeladen. Amen. Und der trägt dich mühelos, wo du hin willst. Amen. Ich möchte euch ermutigen, wechsel auf den E-Scooter oder gebrauche ihn. Dann erfreust du das Herz deines Vaters. Letzte Frage. Warum gebrauche ich das Geschenk meines Vaters nicht, so wie er es sich wünscht? Was hält dich ab davon, beständig in Sprachen zu reden? Was hält dich ab? Dein Fleisch, dein Stolz, deine Bequemlichkeit oder die Ablenkung des Teufels? Der sagt, das ist nichts für heute. Das brauchst du nicht. Das ist überdreht. Du weißt, verstehst ja gar nichts. Es gibt so viele Dinge. Was denkst du, warum der Teufel so viel Anstrengung in Deutschland unternommen hat, im Reden mal von unserem Land, das Sprachengebet aus den Gemeinden zu verbannen? Und das Sprachensingen. Warum? Weil es das ist, also im Geist, wo er nichts dagegen setzen kann. Du redest Geheimnisse zu Gott, die kein Dämon entschlüsseln kann. Das ist wie wenn die Windtalkers gesprochen haben im Zweiten Weltkrieg. Kennst du die? Er kennt nicht die Windtalkers. Ein Vertreter war hier, Dionys. Die Windtalkers, so nannte man die Navajo-Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Hat das Deo mir einen Film empfohlen, aber es ist zu grausam, so militärisch. Aber die sind 2.500 auch umgekommen von den Navajos. Aber die haben so eine komplizierte Sprache, dass die Japaner nicht gelungen ist, während der ganzen Zeit des Zweiten Weltkriegs diese Sprache zu entschlüsseln. Und so, da haben die Amerikaner die Navajos als Windtalkers, also die als mit der Luft sprechen, also als Funker, zu Deutsch, die Navajo, die Indianer haben genannt, die Windtalker, also die Funker, als Funker eingesetzt. Und die haben ihre Chiffres, also ihre verschlüsselten Botschaften, die Kommandanten ihnen gegeben haben, in Navajo dann weitergegeben. Und der andere Navajo hat das verstanden und dann wird in Englisch übersetzt. Den Japanern ist es nicht gelungen, das zu entschlüsseln. Und genauso redest du in neuen Sprachen, dem Teufel und den Dämonen, den ganzen, wird es nicht gelingen, das zu entschlüsseln. Der Stalin war schlau. Nach dem Krieg hat er ein paar Navajos nach Moskau beordert, eingeladen, ihnen was Schönes angeboten. Und er sollte ihnen die Sprache, sollte sein KGB-Leuten dort diese Sprache lernen, damit die das ähnlich einsetzen kann für die Rote Armee. Und die Navajos, die gefangen genommen wurden von der japanischen Armee, die haben nichts, die sind lieber umgekommen, die haben nichts preisgegeben, haben nichts verraten. Aber so reden wir im Geist. Die Geheimnisse zu unserem Vater gehen direkt durch und kein Teufel kann es verstehen. Amen. Halleluja. Gebrauche das bitte. Und deswegen versucht er, alles dran zu setzen, um Christen davon abzuhalten. Aber nicht mit dir und mir. Seit heute. Amen. Gut, okay. Also, praktischer Hinweis. Du hast den Heiligen Geist, du hast die Sprachenreden. Setz es ein zu jeder Zeit. Innerlich, äußerlich, laut. Das baut dich auf. Eine Stunde. Oder zweimal eine halbe am Tag. Die Kinder lernen, Kinder unter uns haben, die haben eigentlich gar keine Ausrede, das nicht zu tun. Bei Ehepaaren mit Eltern, mit Kindern geht es eigentlich innerlich auch. Aber der Heilige Geist ist auch kreativ. Ne? So, rede eine Stunde oder fang an mit einer halben Stunde in Sprachen reden. Fang an. Am Anfang geht das zäh. Ich habe auf die Uhr geguckt. Spätestens eine Stunde in Sprachen durch. Habe ich immer mal gemacht, aber wenn es so, da man kann in mein Zimmer rumhergelaufen. Ich dachte, oh, jetzt bist du durch, eine halbe Stunde rum, guck ich drauf, 10 Minuten. Und das musst du überwinden. Darfst du keineswegs aufhören und sagen, das bringt nichts, das ist alles so schwer, alles so zäh, ich gebe es auf. Wo ist denn hier die auferbauende Kraft, die das Wort Gottes sagt oder was er hier vorne erzählt? Ich spüre überhaupt nichts von dieser aufbauenden Kraft. Weiter. Bis der Durchbruch kommt. Du musst diese Blockaden in dir durchbrechen. Die Blockaden von außen des Teufels, auch die Blockaden deines Fleisches, was so viel, diese Schwachheit muss durchbrochen werden, damit ein Fluss entsteht. Jesus sprach von Fluss. Da kommt aber erst, wenn der Damm deines Fleisches durchbrochen wird. Da betest du weiter. 20 Minuten, immer noch nichts. Manchmal kam es zwischen einer halben Stunde und einer Dreiviertel. Warst du dann durch und dann geht es alles fließend. Du kannst gar nicht wieder aufhören. Und du merkst, wie du innerlich aufgebaut wirst. Hier oben wird es klar, Sorgengedanken, Ade, Hoffnung kommt. Dann kommt plötzlich Gedanken, kommt etwas, ja, das kommt göttliche Weisheit. Und du wirst innerlich aufgebaut. Und du fängst an zu beten, zu lobpreisen, kannst anfangen, in Deutsch zu beten. Es kommt Freiheit. Ich sage dir eins, je öfter du das machst, umso, wenn du das täglich tust, bist du manchmal schon nach 5 oder 10 Minuten durch. Umso schneller bist du durch. Also du musst bloß im Fluss bleiben. Und wenn du einmal das geschmeckt hast, die Auferbauung, bleibst du drin. Ich kann euch nur den Rat geben, mach es, bis du durch bist. Bleib dran, bis du durch bist. Oder wenn du früh auf Arbeit fährst, nutz die Zeit, je nachdem, der Arbeitsweg, halbe, dreiviertel Stunde, bei Erbsdorf oder Chemnitz, es ist doch schon ein Bild, das ist der Vorteil von langen Arbeitswegen. Kannst du hin und zurück, dreiviertel Stunde hin, hast du schon 1,5 Stunden Sprachengebet am Tag. Das sollte aufbauen, dann nach der Arbeit. Und früh auch. Weil du kannst es machen, auch wenn du auf den Verkehrstisch konzentrierst. Aber gut ist auch, wenn man das einfach ganz alleine macht, wo man unten abgelenkt ist. Praktizier das. Du kannst das wirklich. Gott hat das gegeben. Weil du brauchst dazu deinen Verstand nicht. Du kannst nebenbei, ne? Dein Verstand, es geht daran vorbei. Ich habe das auch angewöhnt, jeden Tag mindestens eine Stunde in Sprachen durchgehend zu beten. Auch jetzt Samstagabend komme ich immer her, bete mindestens eine Stunde in Sprachen hier durch. Oder wenn ich nachts aufwecke. Ja, mach ich das auch. Genau. Manchmal ist auch beruhigt zwischen Reihen oder Lobpreis. Aber bleib einfach im Fluss. Amen. Ich ermutige euch, ihr werdet die aufgebautesten Christen sein von ganz Joba. Amen. Und Umgebung. Weil die Batterie wird geladen, Leben fließt, Auferbauung, Ausrichtung kommt, göttliche Stärke. Da sagst du, okay, ich bin zu müde, um in Sprachen zu reden. Das ist dein Fleisch. Natürlich ist dein Körper erschöpft, du sollst doch schlafen, aber es gibt doch. Manchmal kommt auch solche Dinge, ich bin einfach zu müde und kaputt jetzt, um das zu machen. Aber wenn das Wort Gottes sagt, dass genau das dich aufbaut, warum machst du es dann nicht? Das ist genauso, wie wenn du früh vor deinem Frühstück, manche trinken Kaffee früh, manche eine Tasse, manche zwei. So, wie nennst du das? Auferstehungswasser oder was? Das sagst du immer dazu? Aber manche brauchen das früh. Und du sitzt vor deiner Kaffeetasse und du sagst, oh, ich bin so müde, ich kann jetzt keinen Kaffee trinken. Ich bin jetzt viel zu müde dazu. Machst du auch nicht, ne? warum machst du es da mit dem Heiligen Geist, der dich aufbaut? Und die Kaffeekurve geht hoch und wieder runter, aber beim Heiligen Geist bleibt es oben. Genauso ist es, wenn du sagst, ich bin zu müde, um im Sprachen zu beten. Okay. Ich nehme jetzt keine weiteren Beispiele mehr. Ich möchte euch einfach mal, lasst uns mal aufstehen. Lasst uns doch mal kurze Zeit noch nehmen und praktiziert es dann zu Hause. Vielleicht machen wir es auch mal in der Gemeinde noch mal länger. Und streck dich einfach mal aus und fang mal an, in Sprachen zu reden. Auch mal laut. Immer lauter. Auch die Männer, meist sind die Frauen bei vorne dran. Oh Vater, füll uns ganz neu mit Kraft aus der Höhe, Herr. Komm mit diesen Zungen zerteilt von Feuer auf uns, Herr. Verbrenne alles in uns, was dich nicht meint, Herr. Und zünde das Feuer der ersten Liebe ganz neu an zu dir, Vater, Herr. Und dass wir beständig in Kommunikation mit dir sind. Dass wir durch den Heiligen Geist die Geheimnisse zu dir sprechen, Vater. Und der Heilige Geist verwendet sich für uns, Herr. Er tritt in Fürbitte ein, wenn wir in Sprachen reden und Sprachen beten. Herr, dann verwendet sich der Heilige Geist als Fürsprecher in uns und durch uns. Und er tritt für uns ein, Herr, für unser Leben, für unsere Berufung, für alles, was unser Leben betrifft, Herr. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du in uns diese Sprache auch gibst, Herr. Und Vater, ich bete, Herr, dass du uns ganz neu mit dieser Freude erfüllst, in Sprachen zu beten, Herr. Dass du diesen Schleier der Routine wegnimmst, in der Religiosität, Herr. Dass du uns in eine Freiheit hineinführst, Herr. Und denn du willst, dass unser innerer Mensch immer aufgebaut ist, auferbaut ist, Herr, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Denn dein Wort sagt, wer in einer Sprache redet, baut sich selbst auf. Oder Judas 20 steht, ihr Lieben, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Halleluja. Halleluja. Alle Ehre. Ehre, Ehre sei dir, Vater. Du bist so gut, Herr. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist, Herr. Vater, wir wollen dein Herz erfüllen, Herr. Erfreuen, indem wir die Geschenke gebrauchen, die du uns in Jesus Christus gegeben hast, den Heiligen Geist, Herr. Halleluja. Amen.